ARD.
9.30 Uhr morgens in Paris. Die Türen des Louvre wurden vor einer guten halben Stunde geöffnet. Es ist das bedeutendste Museum Frankreichs. Doch während die ersten Menschen interessiert durch die Ausstellung stöbern, hört man ein Geräusch. Eine Hebebühne fährt nach oben. Dann geht plötzlich ein schriller Alarm los. Mitten am helllichten Tag wird gerade in den Louvre eingebrochen. Meine allerliebsten Freundinnen und Freunde des Wissens, Alter, hab ich Bock auf diese Folge. Mal wieder ein ganz aktuelles Ereignis. Wir haben uns sehr, sehr tief in die Recherche begeben und dann kam uns eine Idee. Wir werden diese Folge teilen. Am Anfang wird es darum gehen, wie der Louvre überhaupt entstanden ist, weil es ist super spannend. Napoleon Bonaparte ist beispielsweise ein Name, der damit einiges zu tun hat. Und wie auch durch ihn dann unglaublich teure Schmuckstücke ihren Weg in das Museum finden. Ja, und dann eben vor gut 2 Wochen geklaut werden. Das alles hört ihr jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Die Anfänge des Louvre. Wir sind in Paris, Ende des 12. Jahrhunderts und die heutige Hauptstadt Frankreichs ist auch damals schon ziemlich gigantisch, etwa 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit ist sie neben Palermo die größte Stadt Westeuropas im 12. Jahrhundert. Paris wird zu einem für die Region extrem wichtigen strategischen Zentrum und auch deshalb will der damalige König Philipp II. Sie schützen. Vor allem gegen Angriffe aus dem Westen, also vor allem von Engländern und Wikingern. Darum lässt er am Rand der Stadt eine Festung errichten und er nennt sie Louvre. Warum? Das ist bis heute geschichtlich ungeklärt. Es könnte vom sächsischen Wort Lauer abstammen, also das bedeutet ein Ort zum Beobachten, zum Verstecken oder zum Angreifen. Deswegen sagt man auch, sich auf die Lauer legen. So oder so entsteht der Louvre direkt am Ufer der Seine. Das ist der Fluss, der logischerweise auch heute noch durch Paris fließt. Und die Festung wird von einem Graben, einer Ringmauer und mehreren Türmen umgeben. Sie soll die Stadt sichern, den Zugang zum Fluss überwachen. Erst knapp 200 Jahre später, im 14. Jahrhundert, ändert sich die Funktion. Ein neuer König, Karl V., und er entscheidet sich, den Louvre auszubauen. Zu seinem Wohnsitz. Eine gigantische Burg entsteht jetzt und wieder 200 Jahre später, wieder unter einem neuen König, Franz I., wird die Burg erneut stark verändert. Franz lässt nämlich aus der Burg ein modernes Schloss im Stil der Renaissance bauen und so wird es dann zu einer königlichen Residenz. Er ist auch ein begeisterter Sammler von Gemälden und lädt sogar Künstler wie Leonardo da Vinci an den Hof ein. Sowas wie die erste Verbindung zwischen Kunst und dem Louvre. Ja, und dann passiert das, was ich gerade geschildert habe, immer wieder und wieder. Ein neuer König, ein neuer Ausbau, moderner, schicker, pompöser. Alles immer noch auf dem Grundstück, wo einst die Festung errichtet wurde. Doch dann passiert im Jahr 1682 etwas Besonderes. Der damalige König Ludwig XIV., habt ihr vielleicht schon mal gehört, verlegt den königlichen Sitz von Paris, also aus dem Louvre, weg nach Versailles. Damit verliert der Palast natürlich sofort an Bedeutung. Nur noch ein paar Abschnitte werden in den nächsten Jahrzehnten genutzt. Dafür ziehen einige Künstlerinnen und Künstler samt Atelier und ihren Familien ein. Trotzdem verfallen einige Gebäudeteile mit der Zeit komplett. Erst mit der Französischen Revolution, die ihr ja aus Folge 32 kennt, ändert sich alles. Die Monarchie wird gestürzt und daraufhin beschließt die französische Nationalversammlung im Jahr 1792, der Louvre soll ein Museum werden. Und ein Jahr später wird das Ganze in die Tat umgesetzt. Das Musée du Louvre öffnet für Besucher. Mit rund 500 Bildern, Skulpturen und anderen Kunstwerken, viele kommen aus königlichem Besitz, der Eintritt ist kostenlos. Das Museum öffentlich. Es ist ein revolutionärer Gedanke, der da in Paris stattfindet. Kunst für alle. Doch es gibt einen Mann, dem etwas am Louvre so gar nicht passt. Sein Name? Napoleon Bonaparte. Und nicht falsch verstehen, das Museum gefällt ihm schon, allerdings der Inhalt nicht. Napoleon findet, die Ausstellung ist zu klein. Sein Wunsch ist nämlich Paris als Zentrum der Kultur, wie Rom in der Antike. Und um Frankreichs Macht und Größe zu zeigen, geht er auch deshalb auf einen gigantischen Raubzug. Kapitel 2: Diebstahl weit und breit. 1796. Der junge General Napoleon Bonaparte bricht zum Italienfeldzug auf. In seinem Kopf ist mehr als ein militärischer Sieg. Er weiß, dass Macht sich auch durch Kunst, durch Bilder, durch Skulpturen ausdrückt. Sein Plan ist also, die größten Meisterwerke Europas ins Herz Frankreichs, nach Paris zu holen, in den Louvre. Er möchte die Kunstwerke dem, Zitat, Land der Freiheit zuführen. Doch mit Freiheit hat das Ganze wenig zu tun, denn in Wahrheit beginnt hier ein beispielloser Kunstraubzug. Nach großen Siegen in Norditalien zwingt Napoleon den damaligen Papst zur Herausgabe seiner Sammlungen. Gemälde, hunderte Skulpturen, Goldmünzen und andere Kunstgegenstände, alles wird verpackt, katalogisiert und nach Paris gebracht. Darunter ist ganz schön verrücktes Zeug. Pferde aus Bronze, riesengroß, mitgenommen aus Venedig, Statuen aus Rom, sogar 500 der wertvollsten Schriften der Vatikanischen Bibliothek. In Venedig wird sogar ein riesiges Gemälde buchstäblich aus einer Wand herausgeschnitten. Es hängt damals in einem Kloster. Und es ist wirklich, wirklich groß. 10 Meter breit, 7 Meter hoch. Napoleons Männer schneiden es in mehrere große Stücke, rollen es ein und transportieren es über die Alpen nach Paris. Ich habe euch mal ein Foto von diesem Riesengemälde in die Shownotes gepackt, so wie es heute noch im Louvre hängt. Doch nicht nur in Italien wildert Napoleon, auch Deutschland wird zur Zielscheibe. Nachdem der Feldherr in einer wichtigen Schlacht bei Jena die deutschen Truppen schlägt, lässt er hunderte Skulpturen, Gemälde und auch hier wieder Münzen aus Berlin nach Frankreich abtransportieren. Sogar die Quadriga vom Brandenburger Tor, kennt ihr alle, diese 4 Pferde und der Streitwagen, alles was oben auf diesem Tor draufsteht, findet ihr auch nochmal als Bild Nummer 2 in den Shownotes, selbst die Quadriga lässt Napoleon nach Paris bringen. Es sind unglaublich viele Raubzüge in dieser Zeit, auch in Österreich, den Niederlanden oder Ägypten. Alles, was an Kunst als bedeutend gilt, wird von Napoleon entwendet und dem Louvre einverleibt. Die Zahl der Ausstellungsstücke in Paris explodiert. Napoleon verändert das Museum. 1803 nennt er es auch mal in das Musée Napoléon um. Er vergrößert es, neue Säle, moderne Lichter, große Treppen. Napoleon vollbringt seinen Plan also. Paris wird zur Hauptstadt der Kunst, hauptsächlich durch Zwang, Gewalt und Raub. Doch wie so häufig in der Geschichte der Menschheit bekommt auch Napoleon nicht genug. Er strebt nach immer mehr und mehr Macht. Doch dann passiert es. Er fängt an, immer mehr Schlachten zu verlieren. 1814 ändert sich dann alles. Nach Jahren der Herrschaft wird er abgesetzt und in ein Exil geschickt. Also er wird aus Frankreich verbannt auf die italienische Insel Elba. Dann folgt der Wiener Kongress, eine Zusammenkunft der Mächte, die gegen Napoleon gekämpft haben. Und sie wollen jetzt natürlich ihre Sachen zurück. Sie legen fest, dass ihre Kunst nach Hause zurückkehren muss. Sie durchkämmen die Säle des Louvre. Tausende Gemälde und Statuen werden verpackt und abtransportiert. Rom, Venedig, Berlin, Wien. Sie finden ihren Weg zurück. Doch nicht alle. Einige Werke bleiben in Paris. Unter anderem, wie bereits erwähnt, das riesige Hochzeitsgemälde. Doch spannenderweise kann man das heute nicht nur im Louvre bewundern, sondern auch in Venedig. Weil, naja, die Italienerinnen und Italiener haben sich damals etwas einfallen lassen. Der Kampf um die Rückgabe ist gescheitert. Aber heutzutage haben sie einen gigantischen 3D-Scanner. Den haben sie unzählige Male abscannen lassen, dieses Foto, dieses Bild. Und dann haben sie es in Streifen mit einem Spezialdrucker auf Leinen gedruckt. Und das hat so gut funktioniert, dass man die Kopie in Venedig nur dann erkennt, wenn man fast mit der Nasenspitze das Bild berührt. Kapitel 3: Die Zeit bis zum Raub. So, jetzt sind wir schon viel näher an unserer heutigen Zeit und an dem, was in Paris vor 2 Wochen passiert. Aber erstmal noch ganz kurz zurück. Mit dem Ende der napoleonischen Zeit wird auch das Museum wieder umbenannt. Es heißt jetzt wieder Musée du Louvre und die Sammlung beginnt in den nächsten 200 Jahren wieder zu wachsen. Nicht durch Krieg, sondern durch Käufe und Ausgrabungen antiker Schätze, zum Beispiel in Ägypten oder dem heutigen Irak. Dadurch wächst der Louvre erneut. In den 1980er Jahren stößt das Museum dann sogar an seine Grenzen. Immer mehr Besucherinnen und Besucher drängen in die Ausstellungshallen. Zu viele. Der damalige französische Präsident François Mitterrand plant daher einen großen Umbau, das Grand Louvre-Projekt. Und er hat eine Idee, an die wir uns heute extrem gewöhnt haben, also an den Anblick, doch damals sorgt es für Empörung. Im Innenhof des Palastes soll eine Glaspyramide entstehen, ein futuristisches Meisterwerk, das Antike, also die Pyramiden, und Moderne, ein Glasbau, neu miteinander verbindet. Viele Kritiker nennen das Ganze eine hässliche Käseglocke, doch gebaut wird sie trotzdem, die Pyramide. Und gleichzeitig wird die Ausstellungsfläche verdoppelt. Die große Glaspyramide, die viele fälschlicherweise für den Louvre halten, ist übrigens nur der neue Eingang zum Museum, nicht das Museum selbst. Von da aus geht's in ein modernes Foyer, das 1889 eröffnet wird. Und das führt die Menschen in eine unterirdische Halle. Von da aus erreichen sie dann alle Teile des Museums. Das ist ein genialer Schachzug, weil so wird die Gruppe von Menschen, wenn sie reinkommt, erstmal auf einen Weg geschickt und gleichzeitig verdoppelt man die Ausstellungsfläche des Louvre. Besonders crazy übrigens beim unterirdischen Ausbau rund um die Glaspyramide stoßen die Bauarbeiter tatsächlich auf alte Mauern unter der Erde. Das sind die Fundamente der mittelalterlichen Burg, die wir ganz am Anfang der Folge erwähnt haben, also der allererste Louvre. Kann man übrigens heute sogar besichtigen, wenn man das Museum betritt. Generell wächst dann der Louvre jedes Jahr weiter und weiter. Immer mehr Kunstwerke kommen dazu. Mittlerweile sind es über 380.000 Objekte, die im Besitz des Louvre sind. Von denen sind aktuell eher so 35.000 ausgestellt. Über 9.000 Jahre an menschlicher Kreativität, an menschlicher Kunst. Und naja, das, was man am meisten kennt, am besten kennt, hat sogar einen Guinness-Weltrekord für den höchsten Versicherungswert eines Gemäldes. Na klar, die Mona Lisa. Und ja, also wenn man jetzt schon hört, so viele Exponate, so viele Ausstellungsstücke, ein riesenhoher Versicherungswert, ja, dann kann man darauf kommen, dass die Kunst, die man im Louvre findet, teilweise echt richtig viel wert ist. Und genau das bringt uns zu unserem heutigen Thema. Kapitel 4. Der Raub. Sonntagmorgen in Paris. Wenn ich jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme, auf den Kalender gucke, sehe ich, es ist exakt 2 Wochen her. Der 19. Oktober 2025. Er beginnt wie jeder andere Museumstag. Um Punkt 9 Uhr öffnet der Louvre seine Tore. Menschen strömen durch die Glaspyramide und sie wollen natürlich zu den bekanntesten Gemälden. Sie wollen zur Mona Lisa, zur Venus von Milo, eine 2 Meter hohe Skulptur der Göttin Aphrodite, kennen wir aus der Folge zur griechischen Mythologie. 1821 ist sie durch eine Schenkung ins Louvre gekommen. Doch an diesem Sonntag um etwa 9.30 Uhr morgens liegt etwas in der Luft. An der Seite des Louvre hält ein kleiner LKW an. 2 Männer steigen aus. Sie tragen gelbfarbene Warnwesten. Sie wirken wie Bauarbeiter. Mit einer mobilen Hebebühne, also so einem Möbellift, fahren sie an einer langen Leiter am Louvre empor. Wie das genau aussieht, seht ihr auf Bild Nummer 3 in den Shownotes. Zu sehen ist der Originalwagen und die Leiter genau am Balkon im 1. Stock. Sie wissen wahrscheinlich, dass auf dieses Fenster keine Überwachungskameras gerichtet sind, wenn sie einfach so, mir nichts, dir nichts, da emporsteigen. Dann geht alles ganz schnell. Die Täter schneiden mit einem Winkelschleifer das Glas auf. Sofort ertönt eine Alarmanlage durch den gesamten Louvre. Die maskierten Männer springen in das seit einer halben Stunde erst geöffnete Museum. Mehrere Besucherinnen und Besucher stehen direkt vor den Angreifern. Doch damit scheinen diese gerechnet zu haben. Ohne zu zögern, rennen sie ganz gezielt auf 2 Vitrinen zu. Wieder springt ihr Winkelschleifer an und schneidet das Glas auf. Der Alarm dröhnt ohrenbetäubend durch das Museum. Wachpersonal eilt herbei, doch die Täter drohen ihnen mit den schweren Werkzeugen. Sie räumen die Vitrinen leer und flüchten mit unglaublicher Beute.
Beute, merci.
Sie klettern wieder durch das Fenster hinaus, fahren die Hebebühne runter. Man hört im Hintergrund schon die Einsatzfahrzeuge der Polizei sich nähern, aber das Fluchtteam steht schon bereit. Zwei Yamaha-Motorroller. Einer der Täter will noch den LKW mit der Hebebühne in Brand setzen. Doch er wird von einem Mitarbeiter, der angerannt kommt, aufgehalten. Die Angreifer springen also auf die Roller und fliehen. Als die Polizei kurze Zeit später eintrifft, fehlt von den Tätern bereits jede Spur. Der ganze Raub hat keine 10 Minuten gedauert. Kapitel 5. Was wissen wir? Wenige Stunden nach dem Raub steht fest, 8 Schmuckstücke sind von den Tätern gestohlen worden. Alles Teil der französischen Kronjuwelen. Sie gehörten einst Kaiserin Eugenie, das ist Napoleons Nichte, und auch weiteren Adeligen, Broschen, Diademe, eine Krone und ein mit Diamanten besetztes Collier aus dem 19. Jahrhundert. Der materielle Wert liegt bei ungefähr 88 Millionen Euro. Der kulturelle Wert, vor allem für Frankreich, der ist nicht bezifferbar. Doch die Fluchtfahrt auf den Rollern muss ziemlich wild gewesen sein, denn den Tätern fällt nur wenige hundert Meter vom Louvre entfernt das Herzstück der Sammlung auf den Boden. Die Krone der Kaiserin. Sie wird ziemlich beschädigt gefunden und der Polizei übergeben. Diese hat alle Hände voll zu tun. Der Louvre ist nach dem Überfall sofort evakuiert worden. Unter Besucherinnen und Besuchern bricht zunächst Panik aus. Einige Türen waren wegen des Alarms verriegelt. Es konnten aber später alle sicher und unverletzt das Gebäude verlassen. Generell kam beim Raub niemand zu Schaden. Der Louvre soll daraufhin eigentlich für einen Tag geschlossen bleiben. Doch wegen der schwierigen Ermittlungen werden daraus sogar 3 Tage. Das ist die erste mehrtägige Schließung des Museums seit der Corona-Pandemie. Parallel dazu werden die polizeilichen Ermittlungen der Pariser Staatsanwaltschaft immer intensiver. Beteiligt sind über 100 Spezialisten, darunter die Kunstdiebstahleinheit OCBC sowie die BRB, die Brigade de Répression de Banditisme, also eine auf organisierte Bandenkriminalität ausgelegte Sondereinheit. Sie analysieren die Überwachungsvideos, die sie haben, sichern Spuren, vernehmen Zeuginnen und Zeugen. Und schnell wird klar, wie unfassbar dreist dieser Raub ist. Diverse Kameras nehmen die Täter im Museum auf. Mehrere Augenzeugen können sie auch relativ gut beschreiben. Und dann wird die Spur so richtig heiß. Am Tatort finden die Ermittlerinnen und Ermittler nämlich zahlreiche Gegenstände. Werkzeuge, ein Motorradhelm, die Warnwesten. Gut möglich, dass sie deshalb das Feuer legen wollten rund um den Hebebühnen-LKW, um halt Beweise zu vernichten. Doch genau das wird jetzt für die Diebe zum Problem. Denn auf den Gegenständen finden die Beamten Fingerabdrücke und DNA-Spuren. Und zack, Treffer. Letzte Woche, exakt 6 Tage nach dem Raub, schlagen sie zu. Am Flughafen Charles de Gaulle nehmen sie den ersten fest, einer der Täter. Er wollte nach Algerien abhauen. Kurze Zeit später auch noch einen zweiten, der auf dem Weg nach Mali war. Beide sind wegen schwerer Diebstähle der Justiz bereits bekannt. Sie kommen in Untersuchungshaft und haben laut Staatsanwaltschaft ein Teilgeständnis abgelegt. Dann kommt es am 30.10. nochmal zu 5 weiteren Festnahmen laut der französischen Staatsanwaltschaft. Gegen alle Beteiligten wird jetzt wegen bandenmäßigen Diebstahls und Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Doch eine Frage, und wahrscheinlich ist es die Hauptfrage für uns alle, die bleibt offen. Wo ist der Schmuck? Die Beute ist bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen und an euch alle rausschicken, also bis zum 2. November 2025, nicht gefunden. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es noch weitere Komplizen gibt, die den Schmuck haben. Doch diesen gewinnbringend loszuwerden, das dürfte gar nicht so einfach werden. Experten halten einen Verkauf der originalen Stücke für nahezu ausgeschlossen. Zitat der Staatsanwältin: Diese Juwelen sind nun unverkäuflich. Wer sie kaufen würde, der würde sich einer Hehlerei schuldig machen. Und es ist immer noch Zeit, sie zurückzugeben, appelliert sie öffentlich an die Täter. Die Juwelen sind also bekannt, dokumentiert und gelten auf dem Kunstmarkt als verbrannt. Auf dem Schwarzmarkt könnte man sie verkaufen, aber zu höchstens einem Bruchteil ihres Wertes. Eine andere Möglichkeit ist die Zerschlagung. Also man könnte die Edelsteine aus den Fassungen lösen und nahezu unkenntlich machen. Dann weiterverkaufen an Händlerinnen oder Händler, eventuell über Mittelsmänner ins Ausland. Orte wie Dubai, Bangkok oder Antwerpen gelten als Umschlagplätze. Allerdings würde auch hier der Wert der Steine deutlich sinken. Interpol, eine weltweite Polizeiorganisation bestehend aus über 190 Mitgliedstaaten, listet Juwelen mittlerweile längst in einer globalen Datenbank. Sobald nur ein minimal verdächtiger Stein angeboten wird, greift sofort das System. Doch trotzdem ist die Frage, ob die Schmuckstücke je wieder auftauchen werden, absolut nicht klar. Nur eins ist sicher: Selbst das berühmteste Museum der Welt ist scheinbar nicht so sicher, wie man denken würde. Zusammenfassung: Als er Ende des 12. Jahrhunderts am Rand von Paris eine Festung errichten lässt und sie den Louvre nennt, ahnt der damalige König Philipp II. Nicht, was daraus mal entstehen wird. Über Jahrhunderte wächst daraus ein gewaltiger Palast als Sitz der Könige und mit der Französischen Revolution wird alles anders. Aus dem Sitz der Macht wird ein Ort der Kunst. 1793 eröffnet der Louvre als Museum. Napoleon sieht in ihm ein Mittel zur Macht. Er raubt halb Europa leer. Gemälde, Statuen, ganze Sammlungen. Paris soll Mittelpunkt der Kultur werden und der Louvre ihr Herz. Erst nach Napoleons Sturz kehren viele Stücke an ihren Ursprungsort zurück, andere bleiben in Paris. Doch trotzdem wächst das Museum immer weiter. Es wird moderner, bekommt 1989 sogar eine umstrittene Glaspyramide als Eingang. Dann, vor zwei Wochen, am 19. Oktober 2025, an einem scheinbar normalen Sonntagmorgen, geht plötzlich im Museum ein Alarm los. Zwei Männer mit Warnwesten haben eine Hebebühne an der seitlichen Fassade des Louvre geparkt, sind dann in das Gebäude eingedrungen, schneiden die Fensterscheiben und Vitrinen auf, rauben 8 Schmuckstücke der französischen Kronjuwelen und hauen dann auf Motorrollern ab. Der erbeutete Wert liegt bei 88 Millionen Euro. Es ist ein filmreifer Diebstahl. Aktuell noch ohne Happy End. Zwar sind mittlerweile 7 der Angreifer festgenommen worden, von den Schmuckstücken fehlt allerdings noch jede Spur. 3 Tage nach dem Diebstahl räumt übrigens die Museumsdirektorin ihr, Zitat, schreckliches Versagen ein. Mittlerweile wissen wir nämlich, nur etwa ein Drittel der Gebäude des Louvre sind mit den nötigen Überwachungskameras abgesichert. Und am allermeisten schockiert, die Sicherheitslücken sind den Behörden schon ewig bekannt. Freundinnen und Freunde des Wissens, Alter, das erinnert einen irgendwie alles an Ocean's 11 oder die Serie Lupin, wisst ihr noch? Alter, das einfach so mitten vor ein paar Wochen am helllichten Tag in Paris geschieht, das ist schon alles ziemlich krass. Sollte es in dem Fall Updates geben, dann erfahrt ihr sie natürlich in den nächsten Wochen, in den nächsten Folgen hier. Und natürlich beantworten wir auch sehr, sehr gern alles an Fragen, was ihr dazu habt. Letzte Woche ging es ja um das Geiseldrama rund um die Olympischen Spiele 1972 in München. Und Frage 1 dazu kommt von Annika. Johnny, warum heißt die Terrorgruppe damals Schwarzer September? Der Name geht zurück auf ein Ereignis im Jahr 1970, also 2 Jahre vor den Spielen in München. Damals kommt es in Jordanien zu heftigen Kämpfen zwischen der radikalen palästinensischen Fatah-Bewegung und der jordanischen Armee. Diese Auseinandersetzungen beginnen im September, deshalb wurde der Konflikt später Schwarzer September genannt. Die Terrorgruppe mit dem gleichen Namen, also auch Schwarzer September, entsteht kurz danach und auch die Aktion in München 1972 versteht sie selbst als Racheakt. Heute gibt es sie nicht mehr. Die zweite Frage ist von Big Morning Music. Johnny, warum hat man in Deutschland eigentlich die Hilfe des Mossad abgelehnt, obwohl man selbst keine geschulte Spezialeinheit hatte? Ja, und das Ganze ist eine sehr gute Frage und es hat mehrere Gründe. Zum einen will man damals die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Es ist ja dann ein Einsatz ausländischer Kräfte auf deutschem Boden und das ist vielen damals politisch zu heikel. Auch wegen der deutschen Vergangenheit aus dem Zweiten Weltkrieg will man halt die eigenen Behörden, die eigene Polizei, den eigenen Grenzschutz einsetzen, um das selbst zu lösen. Rückblickend wissen wir, dass es ein Fehler ist. Das Angebot des Mossad hätte möglicherweise Leben retten können, doch es wurde eben primär aus politischen Gründen abgelehnt. Die dritte Frage und nicht letzte für heute kommt von Elias. Er will wissen, wieso Deutschland einfach so nachgegeben hat, als die Lufthansa-Maschine entführt wurde. Ja, und auch das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch das hat damals viele Gründe. Vor allem aber, dass man eben Anschläge auf deutschem Boden verhindern möchte. Der Schwarze September gilt damals als skrupellose Terrorgruppe. Man möchte sich nicht mit ihr anlegen und eben verhindern, dass das Flugzeug in die Luft gesprengt wird. Ein schnelles Nachgeben erscheint also als sicherster Ausweg, auch wenn es damals heftig international kritisiert wird. So, und jetzt noch Frage 4. Das ist dann heute die letzte, aber wir mussten eine mehr machen, weil ihr so viele Gute hattet. Und diese kommt von Helldiver. Johnny wurde nach dem München-Drama 72 nicht das GSG 9 gegründet. Und yes, nicht nur sehr gut aufgepasst, deine Frage hat uns sogar für unser Quiz im WhatsApp-Kanal inspiriert, habt ihr vielleicht gesehen. Das Scheitern der Polizei beim Einsatz auf dem Flugplatz hat in Deutschland natürlich massive Kritik ausgelöst. Die Regierung will zwar erstmal öffentlich ihren Fehler nicht einsehen, erkennt aber trotzdem, für solche Terrorlagen ist die reguläre Polizei einfach nicht vorbereitet oder ausgebildet. Nur wenige Wochen nach dem Anschlag reagiert also das Bundesinnenministerium. Im Herbst 1972 wird die Grenzschutzgruppe 9, kurz GSG 9, ins Leben gerufen. Das ist eine Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Terrorismus. Alle Polizistinnen und Polizisten können sich damals und auch heute noch dafür entscheiden, von der GSG 9 für Antiterroreinsätze spezialisiert zu werden. Berühmtheit erlangt die Einheit dann 1977 durch die Befreiung der Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu. Vielleicht können wir dazu auch mal eine eigene Folge machen. Die 9, das ist noch eine Sache, die ich mich übrigens selbst gefragt habe, die 9 bei GSG 9 hat keine besondere Bedeutung. Es gab einfach schon 8 andere Grenzschutzgruppen vorher, also war der Name GSG 9 organisatorisch betrachtet einfach der nächste. Spannend irgendwie alles. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr keine Updates verpassen wollt, also auch zum Beispiel zum Louvre-Diebstahl, dann klickt mal auf die Glocke bei unserem Podcast. Dann werdet ihr nämlich über neue Folgen benachrichtigt. Und da sagen wir euch natürlich Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Bis dahin verbleiben wir natürlich wie immer mit ganz viel Liebe an euch alle. Hört auch super gern mal bei unseren anderen Podcasts rein. In der neuen Wissen mit Zoe-Folge geht es beispielsweise um Marilyn Monroe. Super spannend. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns also entweder da oder sonntags um 23.59 Uhr wieder hier. So oder so, wie gesagt, ganz viel Liebe an euch alle. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.